Und du hast eben auch diese Flexi-Drinker zudem. Ja? Die wollen weniger Alkohol trinken, aber die würden nicht auf die Idee kommen, zum Abstinenzler zu werden. Aber diese Hardcore-Sauferei wie früher, Kummersaufen und so, da haben die auch keinen Bock drauf.
Herzlich willkommen zur neuen Folge des Prep Talk. Und so wie ich das richtig sehe, Thorsten, bist du schon wieder unterwegs, oder? Wo bist du?
Das ist richtig. Ich bin in Österreich im Brixtal auf den Getränkeimpulstagen.
Na, nicht zum Skifahren.
Tatsächlich, von meinem Hotelzimmer aus kann ich immer den Übungshügel einer Skischule sehen. Und es ist schon ganz lustig, da die Fortschritte zu sehen. Also beim ersten Mal runterfahren, fallen sie meistens auf der Hälfte um. Wir reden also von 50, 60 Metern. Und dann fahren sie immer weiter. Und irgendwann kommen sie tatsächlich auch diese 60, 70 Meter da den Hügel runter.
Aber dir kribbelt es noch nicht in den Beinen von wegen, dass du jetzt auch mal raus müsstest auf die Piste?
Nein, ich habe ja auch nicht irgendwie jetzt trainiert, keinen Sport gemacht dafür. Und ich hätte Angst, dass aus dem Kribbeln in den Beinen ein... Aber du weißt ja auch, ich fahre gerne und dann auch schneller als gut. Ja, also das, ich fahre mich gut, aber schnell. Und deswegen hätte ich Angst, dass aus dem Kribbeln in den Beinen ein stechender Schmerz in den Beinen wird, der dann auch länger da bleibt. Von daher, nein, danke.
Okay, das kann ich gut nachvollziehen. Lass uns zurück zum Thema springen, zu den Getränkeimpulstagen. Was ist da so los? Was kann man da hören? Wer ist so da? Was ist das für eine Veranstaltung?
Also es sind ganz viele Menschen, über 130 aus der Getränkeindustrie und aus dem getränkeproduzierenden Gewerbe vor allen Dingen da. Das heißt, es sind ganz viele Brauer da, es sind einige Brenner dabei. Aber es sind auch viele da aus dem GfGH, das heißt also Getränkefachgroßhandel. Und die beschäftigen sich alle mit Getränken, sei es alkoholische, nicht alkoholische Getränke, Biermixgetränke und gucken sich einfach an, wie entwickelt sich eigentlich der Markt. Und machen das auf der Produktionsseite, das heißt also, wer produziert eigentlich wie und was kann man da machen? Beispielsweise war ein Brauer dabei, der gesagt hat, na gut, also Bierabsätze, das ist so der Tenor der Veranstaltung, der Bierabsatz sinkt. Also man könnte auch sagen, der ist im freien Fall in Deutschland oder im Dachraum. Und deswegen sind viele Brauer sitzen auf Produktionskapazitäten und dann gucken die mit ihrer Produktionsbrille da drauf. Und da kam beispielsweise die Idee auf, und das machen wir auch schon einige, Hafermilch herzustellen. Sie sagen, okay, solange der Literpreis bei Hafermilch höher ist als bei Bier, Attacke, los geht's. Also das ist ein Fermentationsprozess, den können wir auf unseren Anlagen abbilden. Und dann werden die Brauer eben zu Hafermilchproduzenten. Und das finde ich, das ist so eine Produktionsbrille. Ja, das heißt also, was kann ich eigentlich wie wo produzieren? Und dann, da kommen wir gleich noch zu, ist eben auch die Produktion von alkoholfrei. Das ist ein Riesenthema hier. Und die zweite Perspektive ist...
Ja, ich glaube, da müssen wir auf jeden Fall auch nur drüber sprechen. Also alkoholfrei ist ja...
Genau, da kommen wir gleich noch zu. Und die zweite Perspektive, und für die interessiere ich mich natürlich am meisten, ist die Marktperspektive. Das heißt also, was wollen Produzenten eigentlich? Und ich darf heute noch einen Vortrag halten zu diesem Thema, wo es darum geht, einfach mal so einen Blick in die Zukunft zu werfen und zu sagen, okay, welche Entwicklungen erwarten uns eigentlich im Rahmen der Gastronomie als wesentlichen Kanal für den Getränkeabsatz? Wie gehen wir damit um und welche Getränkeinnovationen können eigentlich auch die Gastronomen im Rahmen dieser Veränderungsprozesse unterstützen? Das heißt also, wie bauen wir gastronomische Geschäftsmodelle auf unter Zuhilfenahme von Getränkeinnovationen?
Kannst du vielleicht ein, zwei, drei kurze Sachen aus deinem Vortrag spoilern? Worüber du da so sprichst, welche Voraussagen du verkünden wirst?
Also das ganz Wichtige wird sein, tatsächlich Gastronomien zu Destinationen zu entwickeln. Um das entwickelt sich eigentlich alles andere. Das heißt also, die Konkurrenz, der Wettbewerb, sei es jetzt mit Delivery oder aber auch dem Lebensmitteleinzelhandel, ist inzwischen so groß, dass du deinen Gästen einen extrem guten Grund geben musst, warum sie 20 bis 40 Minuten zu dir fahren sollen und tatsächlich, sage ich mal, ihren Bau verlassen, um zu dir zu kommen. Und dieses Ergebnis oder diese Begründung kann nicht sein, du kriegst was Ordentliches zu essen oder das ist nett hier bei mir ist es gemütlich oder wir sind freundlich zu dir. Das reicht nicht aus, sage ich mal, um jemanden dazu zu bringen, sich anzuziehen, eine halbe Stunde ins Auto zu setzen und dann da tatsächlich essen zu gehen. Das heißt also, wir müssen von diesem Impuls gucken, was ist der moderne Mensch, wie leben wir im Moment in der Gesellschaft und wie kriegen wir Argumente zusammen, dass Menschen ihren Bau verlassen, sage ich mal.
Okay, das ist ja etwas relativ allgemein auf die ganze Branche bezogen. Gibt es denn auch irgendwas, was du konkret für den Getränkemarkt prognostizieren kannst?
Ja, ich glaube, wir werden Produkte sehen, die wesentlich intensiver erklärt werden. Das heißt, wir müssen einfach aus der Konsumentenforschung wissen wir, dass je mehr ein Konsument rund um ein Produkt weiß, desto eher wird er es konsumieren. Das heißt also, wir kennen das beispielsweise aus den ganzen Soja-Fleischersatzprodukten, dass diejenigen, die keine Ahnung von Soja haben, keine Ahnung, wie das funktioniert, die werden es auch nicht probieren, die haben da keinen Bock drauf. Und sobald wir hingehen können und es denen erklären, was ist das, fängt plötzlich so eine Magie an, so eine Beziehung an, fängt auch an, dass Leute Lust haben, diese Produkte zu probieren, und zwar ganz bewusst. Und ich glaube, wir werden dahin kommen, dass wir bei Getränken einfach stärker erklären müssen, was ist die Magie dieses Produktes. Du kennst das ja, weißt du, du kommst ins Restaurant und sagst, okay, ich trinke ein Bier zu meinem Essen.
Ja.
Und bei einem Wein, da würden die dir das nicht durchgehen lassen. Du kannst nicht einfach sagen, ich nehme einen Wein zum Essen. Dann fragen die sofort, okay, welchen möchten Sie, einen roten, einen weißen, vielleicht auch einen Rosé? Wenn du dich dann für einen roten entschieden hast, weil du Fleisch essen willst vielleicht, dann fragen sie, okay, welcher soll es denn sein? Wir haben hier einen Merlot, wir haben einen Cabernet Sauvignon, wir haben und also es wird immer tiefer differenziert. Und dann haben wir unterschiedliche Preisstaffeln, unterschiedliche Wertstaffeln. Das heißt, da kann ein richtiges Beratungs- und natürlich Verkaufsgespräch entstehen. Wenn du jetzt aber sagst, pass auf hier, ich entscheide mich für die leckere Currywurst mit Pommes, dann passt da ein Bier dazu. Und dann sagst du ihm, dazu hätte ich ganz gerne ein Bier. Und in der Regel sagt er dann, kleines oder großes. Aber es gibt keine Diskussion rund um, welches Bier passt eigentlich zu deiner Currywurst und willst du vielleicht mal irgendwas Spezielleres probieren. Du kennst das bei uns in Eckernförde, die Brauerei. Da ist es, die Brauerei hat es geschafft, eben ein ganzes Biermenü aufzustellen. Und da sagen die also beim Bier, welches denn? Und verweisen auf eine Karte. Mein Favorite ist da Punk IPA. Aber das ist eben, du hast eine sehr dezidierte Meinung. Und ich würde mal sagen, in der Brauerei sind die Preise im Vergleich zur herkömmlich klassischen Gastronomie ein Drittel oder 50% höher. Weil sie eben sagen, okay, Bier ist nicht gleich Bier, sondern du musst verstehen, was ist denn das eigentlich? Und wir werden sehen, dass Produzenten sich immer mehr darum bemühen, tatsächlich auch Herstellungsverfahren transparent zu machen, das Besondere, um diese Herstellungsverfahren zu kommunizieren. Diese ganze Craft-Bier-Bewegung war ja schon ein Thema davon. Und das eben halbwegs in die Mengen reinzubringen. Aber ich glaube, wir werden weniger über Mengen reden in Zukunft als über Qualitäten und über Preispunkte von Bier.
Also sagst du quasi, dass der Getränkemarkt sich stärker differenzieren wird? Also dass es viele verschiedenere Produkte gibt, oder ich sage eher Sorten, weil auch jetzt gibt es ja schon viele verschiedene Bierhersteller, aber dass die eben noch weiter in den Sorten der Getränke allgemein diversifizieren, also du gehst eben nicht mehr ins Restaurant und entscheidest dich zwischen Bier und Wein, sondern hast dann eben noch, weiß ich nicht, verschiedenste Limonaden und
genau, du gehst über Limonaden oder auch, du musst eben erklären, was ist denn das? Beispielsweise, wenn du denn die kurz mal die Hintergründe skizzierst, was ist eigentlich ein IPA? In Corona-Zeit haben wir bei der ICA Academy ja Online-Bier-Tastings gemacht. Haben also unseren Teilnehmern 6 verschiedene Biere zugeschickt, davon 1 alkoholfrei, und haben die mit denen am Abend dann durchprobiert und hab denen so ein bisschen Hintergründe erklärt, warum heißt das IPA eigentlich Indian Pale Ale? Was ist ein Indian Pale Ale? Warum ist das IPA? Warum ist das deutlich stärker? Und das kannst du aus der Historie heraus verstehen. Und wo kommt die Farbe her und all solche Geschichten? Und tatsächlich merkst du, am Ende der Veranstaltung ist die Wertschätzung für Bier wesentlich höher, als wenn sie nur sagen, ja, Bier ist dieses gelbe Zeugs, was da in großen Gläsern verkauft wird. Und dann interessiert mich nur noch ein kleines oder ein großes Bier. Also diese Ausdifferenzierung, und die werden wir sehen bei Säften, bei Schorlen, bei Limonaden. Ja, Homemade Lemonade ist ja sowieso schon so ein großer Trend. Ich habe manchmal das Gefühl, dass der weniger aus dem Produkt als mehr aus der Marge heraus generiert wird, aber sei es drum, aber auch da müssen wir mehr erklären darum. Dann die ganzen Fermentationsverfahren, die wir kennen, um Getränke herzustellen. Fermentation ist ja sowieso in. Und tatsächlich dieses Ausdifferenzieren und etwas dahin lenken, warum ist das eigentlich ein tolles Produkt? Ich habe gerade einen Artikel gelesen, dass die Teebauern in Japan, die aufgrund des Matcha-Trends überhaupt gar nicht vor Lachen in Schlaf kommen, weil die haben Produktionsmengen von diesem grünen Pulver für Matcha. Das ist unfassbar. Das haben die noch nie gehabt. Und ich meine, rund um Matcha, das ist einfach, da ist fast etwas Vergleichbares entstanden wie vor, ich sag mal, 30 Jahren rund um Kaffee. Und wir müssen eben mehr Geschichten erzählen, mehr kulturelle Hintergründe bringen, mehr Relevanz auf. Es ist nicht egal, was du trinkst, sondern wir erklären dir es. Und je besser wir es erklären können, desto mehr Geld können wir auch dafür verlangen. Und das ist eben, die hier auf den Getränkeimpulstagen wird es so sein, dass man gucken muss, welchen Beitrag können eigentlich Getränke zur Profilierung von gastronomischen Outlets leisten. Das ist das Spannende.
Also wieder auch quasi, wo, wie du sagtest, dass diese Gastronomen eben sich hin zu einer Destination entwickeln können.
Nee, nicht können, die müssen das. Ja, nee, weil die müssen, dieses, genau, da, ja. Ja, genau, da ist einfach eine Kneipe an der Ecke, könnte man hingehen, könnte man sein lassen, dann lässt du es sein. Weil es gibt ja Netflix. Ja, und dann hast du deine App auf dem Handy und kannst dir irgendwelche Sachen auch einfach bestellen, nach Hause liefern lassen. Warum sollst du in irgendeine anonyme Kneipe oder Gasthaus oder sowas an der Ecke gehen, wenn es nicht, man nennt das im Marketing, habituell ist. Das heißt also, dass du gewohnheitsmäßig in die Kneipe an der Ecke gehst. Aber die Generationen sterben aus. Also
ja, und die, von daher, die Betriebe sterben ja auch aus, wo du dann den Betreiber hinter der Theke stehen hast. Genau. Der seine Gäste super kennt, weiß, was sie trinken wollen. Das gibt's ja relativ selten nur noch.
Das ist beispielsweise auch so ein Trend, den wir sehen. Du sagst ja gerade, ne, der Betreiber kennt die alle. Und der Gast von heute, gerade die, sage ich mal, unter 30-Jährigen, die erwarten trotzdem, dass es in diesen Destinationen, in den Gastronomien etwas wie Wiedererkennung gibt. Nun wissen wir alle um die Personalstrukturen in diesen Läden und wissen auch, das kannst du vergessen, das geht nicht. Ja, du kannst nicht eine persönliche Beziehung zu all deinen Gästen aufbauen, wenn du eine systematisierte Gastronomie, sage ich mal, in einer mittelgroßen Stadt bist. Und dieses Phänomen, ne, ich brauche eigentlich eine persönliche Beziehung zu meinem Gast, bin aber eigentlich auf herkömmliche Weise nicht in der Lage, diese Beziehung zu produzieren. Ich finde das ganz bewusst so, weil es eine Leistungskomponente dieser Gastronomie ist. Dann muss ich mich digitalen Systemen zuwenden und versuchen wirklich, und da gibt es wirklich tolle Lösungen am Markt, wie wir CRM, also Customer Relationship Management, in der Gastronomie umsetzen, wie wir Gäste die Kommunikation aufrechterhalten, auch wenn sie nicht im Laden sind, wie wir sie wiedererkennen, wie wir ihnen kleine Tipps geben können, was sie denn das letzte Mal hatten und vielleicht ausgehend von dem, willst du jetzt mal das probieren. Das ist einfach, da werden wir wesentlich stärkere Digitalisierung erleben, aber dieses, was du gerade sagtest, der Inhaber kennt mich und ich gehe hier zu Fred und nicht in die Kneipe, sondern Fred kenne ich schon seit 20 Jahren und der weiß auch, wenn ich reinkomme, stehen da Lütt und Lütt auf dem Tresen. Das wird aussterben. Und Fred wird durch digitale Systeme ersetzt werden. Das klingt böse, aber es ist die einzige Art und Weise, wie wir ausgehend von den Präferenzen der neuen Zielgruppen überhaupt wettbewerbsfähige gastronomische Erlebnisse produzieren können.
Und man sieht das ja immer häufiger, dass auch digitale Loyalty-Programme sozusagen immer mehr in den Vordergrund rücken. Gerade, ich glaube, McDonald's ist da mal wieder das beste Beispiel dafür. Letztens beim Kumpel, der hat dann irgendwie 4 McDonald's-Apps auf dem Handy, weil du die irgendwie in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Apps brauchst und du halt dann dadurch bei McDonald's dann irgendwie wahnsinnig viel umsonst kriegst oder gratis dazu und dann überlegst du halt auch nicht, gehe ich jetzt zu McDonald's, gehe ich zu Burger King, sondern du läufst halt schnurstracks bei McDonald's rein.
Klar,
logisch. Hast und das ist schon sehr beeindruckend, was das kann. Oder gerade im Lebensmitteleinzelhandel ist das ja die letzten Jahre auch total stark gekommen. Ich glaube, mit Lidl Plus hat das angefangen, aber mittlerweile kannst du ja bei jedem Supermarkt irgendwie dir eine App runterladen und dann beim Bezahlen scannen und dann kriegst du da auch irgendwie irgendwelche Punkte dafür oder so. Also das ist ja total stark im Kommen. Und es ist ja auch nur eine Frage der Zeit, bis es da Lösungen geben wird, die auch für kleinere Gastronomen oder allgemein kleinere Betriebe attraktiv werden können.
Die gibt's schon. Ne? Ich habe kürzlich einen Vortrag gehört von dem CEO von Sunday. Das ist ein ursprünglich, glaube ich, französisches Unternehmen, ist aber auch in den USA sehr, sehr stark. Und die machen tatsächlich solche Loyalty-Programme für unterschiedliche Unternehmen, haben eine Bezahlfunktion integriert und durchdringen eigentlich für ihre Kunden die Gäste und verstehen deren Präferenzen. Und der CEO hat eine ganz witzige Frage in das Publikum gestellt und hat gesagt, okay, soll sich mal jeder melden, der in einer Airline in einem Loyalty-Programm ist und mit beiden Armen melden, wenn er bei zwei Airlines in einem Loyalty-Programm ist. Und ich würde sagen, 2/3 haben sich mindestens mit einem Arm gemeldet und vielleicht so 20% mit beiden Armen. Das heißt also, die haben Miles and More und haben noch irgendwas anderes von irgendwelchen anderen Verbünden. Und dann sagt er, jetzt überlegt mal, wie oft ihr fliegt und wie oft ihr ins Restaurant geht und wie viele Loyalty-Programme habt ihr eigentlich von Restaurants. Und das einfach mal deutlich zu machen, wie gut es die Fluggesellschaften geschafft haben, solche Loyalty-Programme zu bauen und wie weit eigentlich die Gastronomie davon entfernt ist, obwohl wir ja im Leben der Menschen viel relevanter sind. Also wir werden da in der Zukunft viel sehen, was Bemühungen sind, eigentlich diese ursprünglich mal sehr, sehr persönliche Beziehung von einem Inhaber zu einem Gast zu übertragen in eine Destination, die eine unter mehreren ist und wo diese starke Bindung zu einem Outlet nicht mehr besteht wie früher, aber trotzdem wir in der Lage sind, eben diese Beziehung zu produzieren. Ja, und deswegen ist für die Gastronomie wird es unheimlich spannend zu sehen, warum, wie das funktioniert. Aber kehren wir zurück zu den Getränkeimpulstagen, eben auch zu sehen, welchen Beitrag können eigentlich Getränke liefern? Und dabei ist ganz, ganz witzig zu sehen, der CEO von McDonald's, der gibt zu Beginn jedes Jahres, gibt er 3 Prognosen ab und sagt also, was wird eigentlich wichtig in dem kommenden Jahr? Und in 25, das heißt im vergangenen Jahr, hat er 3 Dinge gesagt. Er hat gesagt, was wichtig wird in 25. Erstens ist Proteine. Und wenn wir zurückgucken, hat er recht gehabt. Proteine waren wichtig. Dann hat er gesagt, AI in Fast Food. AI, gut, da war McDonald's jetzt auch ein wesentlicher Treiber. Von daher war die Prognose nicht so schwierig, wenn er, sag ich mal, einer der größten.
Über McDonald's hinausgekommen und
ja, klar. Aber wenn der Marktführer natürlich damit anfängt, dann hast du einen bestimmten Druck im Markt. Das ist alles fair. Und das Dritte, was er gesagt hat, ist, Soßen werden wichtig. Das heißt also, Geschmack wird in einigen Fällen wichtiger als die Hauptkomponente. Und das ist schon ganz spannend. Ich habe auch vor einiger Zeit auf einer Konferenz die Leute von Wingstop kennengelernt. Das ist ein US-amerikanisches Unternehmen. Wingstop, der Name sagt es, die sind im Chicken Wing Business. Und nun würdest du ja normalerweise traditionell sagen, okay, das Management von Wingstop geht davon aus oder würde ja von sich selber sagen, dass sie im Chicken-Business sind. Das sagen die aber nicht. Die sagen, wir sind im Flavor-Business. Das heißt also, wir haben eine Trägersubstanz, das ist der Chicken Wing. Und der Chicken Wing ist aber das Commodity, das ist also irgendein Chicken Wing. Und das Relevante dabei ist eigentlich die Soße, die du dazu bestellst. Und das sehen wir also, wie gesagt, bei Wingstop, wir sehen es bei den ganzen Poutine-Händlern, die sagen, okay, das ist eine Pommes, das ist das Trägermaterial, aber dann kommt es auf die Soße an. Die Soße macht den Unterschied. Und deswegen, glaube ich, 25 hat er total richtig gelegen. Und deswegen ist es so spannend, was macht er eigentlich für 26? Also seine Prognosequalitäten sind echt gut. Und er sagt für 26, Gesundheit, gute Gesundheit wird wichtiger und deswegen Fokus auf Ballaststoffe. Ja, das heißt also, guckt an, wo sind Ballaststoffe drinne. Wenn wir uns die moderne Ernährung angucken, dann ist das neben Proteinen sicherlich einer der größten Fails, dass wir für unsere menschlichen Verdauungssysteme zu wenig Ballaststoffe zu uns nehmen. Und das ist tatsächlich, glaube ich, ein zentrales Leistungsversprechen, was wir in 26 sehen werden. Dann sagt er, geschmacklich prognostiziert er, dass wir in Richtung Sweet and Spicy gehen. Das finde ich jetzt persönlich nicht so überraschend. Ich hatte immer gedacht, das wäre eine Art etablierte Geschmacksrichtung schon. Aber sowas wie Hot Honey oder Chili Cream Dips, er sagt, das wird spannend. Und das Dritte, und jetzt, liebe Freunde von den Getränkeimpulstagen, hört auf, da sagt der CEO von McDonald's, mehr Getränkeinnovation. Also er sieht explizit Getränkeinnovation als etwas, was uns in 2026 beschäftigen wird, um Gäste in Gastronomien zu ziehen, um Gäste in Gastronomien profitabel zu managen und tatsächlich dann auch zu verkaufen. Also das macht mich total fröhlich, auch für die Getränkeimpulstage zu sagen, pass auf, das ist eigentlich jemand, der sich sehr, 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 sehr gut am Markt auskennt. Sagt, es wird Specialty Drinks geben. Wir werden neue Erfrischungsgetränke und neue Kaffeegetränke als Werttreiber in der Gastronomie sehen.
Sehr spannend. Jetzt müssen wir aber nochmal über die alkoholfreien Getränke sprechen, glaube ich.
Ja,
das ist genau. Ja, ist ja ein Thema, das ist eigentlich allgegenwärtig. Ich sehe es häufig, immer wenn man durch einen Lebensmitteleinzelhandel geht, jedes Mal so gefühlt stellt irgendein Brauer neue Limonade vor, weil du hattest es zu Anfang schon angesprochen, die Absatzmengen bei Bier sind ja mehr oder weniger im freien Fall. Die Deutschen trinken weniger Bier. Und dann müssen die Brauer eben umstellen. Und ich habe jetzt häufig gesehen, gerade hier von Flensburger bei uns aus dem Norden, die haben jetzt irgendwie auch eine Orangenlimonade vor kurzem rausgebracht und jetzt haben sie dann noch eine Cola hinterhergebracht und das beides zusammengekippt und noch so ein Mixgetränk rausgebracht, glaube ich.
Genau, ja. Limonaden
sind tatsächlich. Das sieht man echt häufig, dass die das irgendwie rausbringen. Auch irgendwelche Bier-Mix-Getränke werden mehr, irgendwelche Radler-Versionen. Da geht schon einiges. Da ist auf jeden Fall Bewegung im Markt.
Genau, also bis vor einiger Zeit reichte es ja, einen Radler rauszubringen und dann warst du fertig. Heute bringst du ja ein Bier-Mix-Getränk mit allen möglichen Fruchtsorten rein, das auch noch alkoholfrei ist. Ja, also früher reichte Alkohol reduziert, heute hast du alkoholfrei. Und der rückt total in den Fokus. Hier war ein Vortrag beispielsweise von jemanden von Lambsbräu aus Bayern. Und die haben beispielsweise in ihrer, also das ist an die, ich glaube, es ist die einzige große, jedenfalls große nationale Bio-Brauerei, die ausschließlich biozertifiziert brauen. Und die haben beispielsweise in ihrer Werbung ausschließlich alkoholfreie Produkte. Also ausschließlich. Die alkoholischen Getränke oder alkoholischen Biere werden gar nicht mehr beworben. Das zeigt so ein bisschen die Relevanz.
Und wenn ich glaube, das ist ja beim Fußball auch häufig, dass wenn Heineken irgendwas sponsert, dass da Heineken 0,0 ist. Und
Ich hoffe mal, dass das zumindest beim Fußball eine Vorgabe vom DFB ist, dass du im Rahmen von Sport nicht im Jahre 2026
erinnern wir uns nochmal an die schöne WM 2014 zurück, da war das meiner Meinung nach nicht. Da war hier noch 5% und hoch die Tassen.
Ja, 2014 gab es ja noch was zu feiern. dieses alkoholfrei hat einfach aus verkäuferischen Gründen so viel Potenzial, weil wie oft kommst du an den Tisch, willst noch ein Bier verkaufen, dann sagt jemand, geht nicht, ich muss noch fahren oder ich vertrage nicht so viel oder dies oder das. Das sind ja alles Argumente mit, ich bin bereit zu zahlen, ich bin bereit noch mehr zu kaufen, noch den Bon aufzupushen, aber ich will keinen Alkohol. Und das ist eben, deswegen sind diese Sortimente so wichtig. Und es gibt auch parallel zum Fleisch. Ja,
aber jetzt Fleisch ist es trotzdem, da muss ich jetzt einmal dazwischen grätschen. Es ist doch aber so, dass dadurch, dass Leute eben keinen Alkohol mehr trinken, auch nicht dazu, wenn sie jetzt gerade mal nicht fahren müssen, weniger trinken. Also ich sag mal, wenn man Bier mit Alkohol trinkt, dann trinkt man schneller mal 3-4 Bier oder nimmt dann auch noch das fünfte. Während jetzt 5 alkoholfreie Biere, also ich habe das gelesen, dass das weniger stattfindet und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann es mir auch schwierig vorstellen, jetzt persönlich für mich, mir 5 alkoholfreie Biere reinzukippen.
Also das auch ist über den Abend, wenn die anderen weiter trinken. Du willst ja als Autofahrer nicht ausgeschlossen sein. Das heißt, alle bestellen noch ein halbes und dann willst du ja, was willst du denn machen? Willst du Mineralwasser bestellen? Also du kannst es schon besser reinbringen, ja, wenn du der Fahrer bist oder wenn du nicht so viel Alkohol willst und so. Es gibt tatsächlich, das habe ich hier gemerkt, es gibt totale Parallelen zum Fleisch. Ja, es gibt ja den Dry January und es gibt den Veganuary. Und du hast ein immer größeres Flexitarier-Segment im Markt. Das heißt, Leute, die wollen ein bisschen weniger Fleisch essen, aber vom Fleisch wollen sie auf keinen Fall lassen. Und du hast eben auch diese Flexi-Drinker zunehmend. Ja, die wollen weniger Alkohol trinken, aber die würden nicht auf die Idee kommen, zum Abstinenzler zu werden. Aber diese Hardcore-Sauferei wie früher, Koma-Saufen und so, da haben die auch keinen Bock drauf. Es gibt immer noch diese Koma-Partys. Deswegen, es gibt ja auch die Hardcore-Karnivoren noch. Aber wir müssen uns zunehmend über dieses Flexitarier-Flexi-Drinker-Ding kümmern. Und es war ein Franzose hier auf dem Getränkeimpulstagen. Der hat das total gut zusammengefasst. Der ist immer dem ganzen Sortiment alkoholfreier Weine. Und ich bin da total skeptisch, weil ich trinke tatsächlich sehr, sehr gerne Wein. Und habe bis jetzt so 1, 2, 3 Weiße gehabt, die wirklich gut waren. Und bei Rotwein, alkoholfreiem Rotwein, habe ich mich bis jetzt immer verarscht gefühlt. Weißt du, du zahlst so 20 Euro für eine Flasche und hast das Gefühl, also du hast da Johannisbeersaft im Mund. Und das war total ätzend. Und ich habe gestern einige von seinen Weinen verkosten dürfen. Die sind mega. Die sind total mega. Also wirklich, du hast das Gefühl, dass du so einen französischen Landwein da trinkst. Und ja, hat halt 0,0. Ne? Also das ist total krass. Und er sagt dann eben, wenn er eine Gangfolge hat, wenn er Gäste hat und eine Gangfolge hat, stellt er immer 2 Flaschen Wein auf den Tisch, also eine alkoholische und eine alkoholfreie. Und er selber wechselt dann mit den Gängen zwischen alkoholisch und nicht alkoholisch, weil er sagt, okay, es sind 2 unterschiedliche Geschmacksbilder und dann überlegt er sich, was will er zu dem Gang haben und ist gar nicht so auf Alkohol fixiert und sagt natürlich auch, okay, wenn ich Gäste habe, will ich mich auch nicht wegschießen. Und dieses, also die Geschmacksprofile, die da einige Franzosen inzwischen bei alkoholfreiem Wein bringen, das ist alter Schwede. Also das hat mich zutiefst beeindruckt, was die da bringen. Und dann kam die Frage aus auf dem Publikum, warum ist eigentlich alkoholfreier Wein teurer? Ja, Entschuldigung.
Ja, weil die Verarbeitung wahrscheinlich komplexer ist.
Nee, tatsächlich ist es ganz witzig. Da bin ich auch nicht drauf gekommen, aber sagt er so wie selbstverständlich. Pass auf, wir machen ganz normalen Wein und dann entziehen wir ihn ja dem Alkohol durch Filtrationsverfahren oder durch Verdampfungsverfahren. Und du weißt ja, der Alkoholgehalt bei Wein ist zwischen 10% und 12% und die fehlen schlicht und ergreifend. Das heißt also, mehr als 10% von einer Flasche schmeißt du ja weg. Und alleine das ist ein Kostentreiber. Du hast den zusätzlichen Prozess, aber du verlierst ja auch noch richtig substanziell Produkt. Und deswegen muss das halt teurer sein.
Das ist gar nicht so bewusst.
Ja, genau.
Das ist eine richtige Menge, die man da quasi
weggibt. Das sind richtig Hektoliter, die da weggehen und einfach weggekippt werden. Oder ich weiß nicht, keine Ahnung, was sie daraus machen, Spiritus oder so. Aber das ist schon spannend.
Ja. Was ich vorhin noch sagen wollte, wir haben die Entwicklung ja beim Bier genauso gesehen. Also ich sag mal, vor 5 Jahren, da hat ja niemand so richtig alkoholfreies Bier getrunken, weil es auch einfach nicht so gut geschmeckt hat. Und heutzutage kommen auch, wie gesagt, jedes halbe Jahr irgendwie ein neues, leckeres, alkoholfreies Bier auf den Markt, was dann halt aber auch wirklich vernünftig schmeckt, was einem auch an einem Bier nahe kommt und was man gut trinken kann. Man hat jetzt nicht das Gefühl, oh, das ist jetzt hier, man muss sich irgendwie schlechter fühlen, weil man eben alkoholfrei trinkt. Nee, es ist einfach ganz normal ein gutes, leckeres Getränk. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das beim Wein jetzt auch so langsam einsetzt.
Ja, total. Also die sind wirklich toll. Und du musst die ausdifferenzierten Geschmäcker halt sehen. Ne? Ich weiß ja, du trinkst gerne alkoholfreies Bier. Ich finde das so ein bisschen halbherzig. Ich habe da nicht so großen Bock drauf. Im Grunde genommen bin ich so ein bisschen wie beim Fleisch dabei. Ja? Das heißt, ich esse tatsächlich nicht so gerne Fleischersatzprodukte, sondern wenn ich eben vegetarisch esse, dann esse ich rein vegetarisch und ist das irgendwas mit Gemüse oder so etwas und das versucht nichts zu imitieren. Und deswegen, wenn ich alkoholfrei trinken will, dann neige ich meistens nicht zum Bier, sondern nehme irgendwelche interessanten Schorlen oder irgendwelche fermentierten Getränke oder, also ich neige dann dazu, zumindest beim Bier eben zu sagen, nee, wenn ich nichts trinken will, dann trinke ich auch kein Bier,
dann trinke
ich, wenn, dann, ne? Deswegen bin ich da so ein Flexi-Drinker. Also ich sage, das ist jetzt meine persönliche Einstellung bei Bier ist, wenn Bier, dann auch mit Alkohol. Aber ich kann den ganzen Abend super mich auch mit Schorlen befassen und dann eben die Entscheidung treffen, welche Früchte sollen da rein und wie kalt und dies, das, jenes oder fermentierte Sachen oder da sind so viele geile Getränke auf dem Markt und das ist super. Also das ist wirklich, ist mega und ich glaube auch, dass die Gastronomie sich noch stärker mit ihrer Getränkekarte befassen sollte. Sie müssen darauf achten, eben, was wollen wir wohin verkaufen und vor allen Dingen auch die Servicekräfte, dass die, ich sag nicht lernen, sondern dass die sich einfach mal damit befassen, was ist da eigentlich auf der Karte. Und ich kann jedem nur raten, guckt euch euer alkoholfreien Gin an, guckt euch an, welche alkoholfreien Spirituosen sind etwas für euch. Ich war vor einiger Zeit mit Geschäftspartnern in Hamburg essen und musste danach noch Auto fahren. Alle wollten noch einen Absacker nehmen in der Bar oder in dem Restaurant und wollten sich Gin Tonics bestellen. Habe ich gesagt, okay, ich nehme einen alkoholfreien Gin Tonic. Und er sagte, gibt's nicht. Und das hat mich echt total irritiert, weil wir sind dann tatsächlich rausgegangen. Also das ist mit einer Gruppe von 8, 9, 10 Leuten sind wir rausgegangen. Das wären also über 100 Euro Umsatz gewesen mit den Gin Tonics, einfach weil er auf diesen, ich glaube, wir waren zu zweit, die alkoholfreien hätten haben wollen. Und dann gab es noch die flapsige Antwort, wenn sie das alkoholfreies haben können, wir können ihn ja an Kiba machen. Als ob das jetzt irgendwie eine Alternative wäre zu einem Gin Tonic. Also das ist albern. Und das, ich glaube, wir müssen strategischer an die Getränkekarte rangehen, verkäuferischer an die Getränkekarte rangehen und mehr verführen und auch das in den Besuchsanlass einweben. Das halte ich für total wichtig.
Gut, ich glaube, damit haben wir ein gutes Abschlusswort gefunden für diese Folge. Wir wollen dir auch nicht deine ganze Zeit zum Zuhören auf den Getränkeimpulstagen nehmen, damit du uns nächste Woche vielleicht noch ein paar spannende Sachen von der Veranstaltung berichten kannst und unsere Hörer noch mehr mitnehmen können für ihren Betrieb, ihren Restaurant oder auch ihren Erfahrungsschatz.
So machen wir das. Perfekt.
Alles klar, Thorsten. Ich wünsche dir viel Erfolg.
Danke dir. Ciao.
Ciao, ciao.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn es Feedback gibt, egal ob es positiv oder negativ ist, lass es gerne in den Kommentaren da und bewertet den Podcast. Wie so alle, die den Podcast betreiben, würden auch wir uns hier über ein Abo freuen.